Moin und herzlich willkommen zu meiner 61. Episode der 200 Wochen 100 Bücher Challenge. Und heute halte ich in den Händen das Buch Factfulness von Hans Rosling, aus dem ich meine individuellen persönlichen Top 3 Learnings mit dir teilen möchte. Mein Name ist Martin Trositz und ich habe mir vor mittlerweile circa 4 Jahren die Erlaubnis gegeben, nochmal mein Leben völlig auf den Kopf zu stellen, nochmal umzukrempeln. Mitte der 30er kam ich irgendwann an den Punkt, mich zu fragen, ist das wirklich alles? Und infolge privater Schicksalsschläge, aber auch einem Gefühl oder resultierend aus einem Gefühl der Stagnation in meinem beruflichen Umfeld, habe ich dann irgendwie einen Punkt erreicht, an dem ich Entscheidungen treffen durfte. Und ich habe mir die Erlaubnis erteilt, mich nochmal komplett neu aufzustellen, meinen Unternehmensanteil damals zu verkaufen, mein Team abzugeben, also auch ein doch recht erfolgreiches berufliches Umfeld komplett zu verlassen und meine Prioritäten neu zu sortieren. Wir waren ein paar Monate auf Reisen, ich mit meiner Family, mit meinen damals noch sehr kleinen Kids, und in dieser Folge in den letzten 4 Jahren sind absurd viele Dinge passiert. Und seit circa 2,5 Jahren produziere ich diesen Podcast, weil ich die Learnings, die ich in der Vergangenheit immer in irgendwelchen Meetings oder in irgendwelchen Vorträgen verarbeiten konnte, anderweitig konserviert werden sollten, in Form von YouTube-Videos am Anfang. Und irgendwann bin ich auf Spotify umgestiegen, um das, was ich mache, nämlich Sachbücher lesen, daraus Learnings ziehen, um das weiter für mich zu intensivieren und ja, um dir vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, an ein, zwei Stellen vielleicht auch nochmal nachzudenken, dich zu inspirieren zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Und ja, dieser Podcast ist nun schon eine Weile mein persönlicher Begleiter und gerade heute ist tatsächlich für mich eine ganz besondere Episode, denn diese Episode nehme ich auf zum letzten Mal in meinem Büro hier in Hamburg. Ich habe die Entscheidung getroffen, zusammen natürlich mit meiner Frau und der Familie, dass wir nach knapp 18 Jahren Hamburg verlassen werden, um zurückzugehen, näher an unsere Wurzeln in die Heimat, haben uns dort ein schönes Häuschen gekauft und werden dort in den nächsten Tagen hinziehen. Und ganz ehrlich, hätte mir das vor 4 Jahren irgendjemand gesagt, ich hätte ihn ausgelacht. Niemals hätte ich es für möglich gehalten, dass das, was in den letzten Jahren in mein Leben gekommen ist, überhaupt so kommen könnte. Und es bekräftigt mich in der Entscheidung, die ich getroffen habe. Und ich hoffe, dass auch vielleicht mein Handeln dich dazu inspiriert, vielleicht dazu animiert, auch ein ganz kleines bisschen mutiger zu sein. Denn ich kann zumindest sagen, dass das Loslassen von Altem, ja, die Chance beinhaltet, viele, viele neue Sachen ins Leben zu bringen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Nichts von dem, was jetzt gerade passiert ist in den letzten 2, 2,5 Jahren, hätte ich planen können und ich hätte es mir auch niemals so schön ausmalen können, um das mal so zu sagen. Also ich war nie erfüllter, glücklicher als heute und das ist ein schöner Zustand und ich wünsche mir solch ein Befinden auch für dich. Und wer weiß, vielleicht habe ich in meinen Worten den einen oder anderen Hinweis, der dich unterstützt, auch einen Schritt zu gehen, der richtig und wichtig ist für dich selbst. Nun, genug der einleitenden Worte. Ich möchte auf das Buch Factfulness zu sprechen kommen, welches den Untertitel trägt, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Ist ein Spiegel-Bestseller und ist mir empfohlen worden von einem Bekannten, der als potenzieller Nachmieter unserer Wohnung hier in Hamburg gehandelt wurde, ist mir empfohlen worden von einem sehr, sehr guten Freund. Und im Rahmen der Wohnungsbesichtigung bei uns sind wir auf das Thema Bücher gekommen, weil natürlich auch durchaus ein paar Bücher in unserer Wohnung herumfliegen. Und er erzählte mir von Factfulness von Hans Rosling, welches er zu diesem Zeitpunkt gerade gelesen hatte. Und er war ja sehr geflasht von den Erkenntnissen und Infos und hat mir das so gut verkauft, dass ich mir das direkt auch bestellt hatte. Und jetzt hat es noch ein bisschen gedauert, bis ich dann, ja, bis das Buch letztendlich dran war auf der Warteliste. Und jetzt habe ich es gerade vor knapp 2 Wochen ausgelesen, durchgelesen und kann dementsprechend noch recht frisch meine Eindrücke daraus mit dir teilen. Ja, dieses Buch umfasst ca. 350 Seiten und hat das Prädikat Sachbuch auf jeden Fall verdient, denn es geht hauptsächlich um Statistiken zum Zustand und Status quo der Welt und wie unsere natürlichen Instinkte die Wahrnehmung dieser Welt und von Statistiken, von Zahlen, Daten, Fakten beeinflussen. Und in der Regel eher beeinflussen zum Negativen. Und Hans Rosling selbst war schwedischer Arzt und Professor für internationale Gesundheit und zudem Gründungsmitglied von Ärzte ohne Grenzen in Schweden. Der war selbst als Arzt viel unterwegs in internationalen Einsätzen, vor allem in Krisenregionen oder in Ländern, die wir heute als Entwicklungsländer bezeichnen würden, aus unserer westlichen Perspektive, vor allen Dingen also in Afrika und Asien. Und er war doch recht überrascht von der dortigen Realität, vor allen Dingen im Kontrast zu unserer Vorstellung der dortigen Realität, und hat festgestellt, dass wir hier in Anführungsstrichen im Westen irgendwie ein völlig falsches Bild haben von dem, was auf dem afrikanischen oder auch asiatischen Kontinent abgeht, und hatte sich zur Aufgabe gemacht, mit Hilfe von wissenschaftlichen Erkenntnissen und von Statistiken geopolitische Entwicklungen irgendwie zu erfassen und zu transportieren. Das heißt, er hat versucht, die Entwicklung von Armut, medizinischer Versorgung, Bildung etc. irgendwie bildlich darzustellen in Form von Grafiken und hat diese dann geteilt auf TED-Talks und ja, auf Vortragsreisen und hat unter anderem auch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos referiert oder war auf Konferenzen eingeladen von Nobelpreisträgern, also hatte durchaus auch ein sehr renommiertes Publikum vor sich. Und wenn man den Buchrücken liest, dann reihen sich hier zum Beispiel auch Bill Gates und Barack Obama als Buchempfehlende mit ein. Denn Barack Obama schreibt, Factfulness ist ein Buch, das Hoffnung macht. Und Bill Gates schreibt, eines der wichtigsten Bücher, die ich je gelesen habe. Also dieser Mann und dessen Ansichten und Erkenntnisse haben durchaus ein sehr, sehr großes Gewicht. Und dementsprechend war ich auch neugierig auf den Inhalt. Und ich kann sagen, ich bin auch selbst ziemlich geflasht worden von den Inhalten und den damit verknüpften Erkenntnissen. Und zum Buch selbst, es gibt ja am Anfang eine kurze Hinleitung, ja, ich sag mal so ein bisschen über die Lebensgeschichte des Autoren hin, halt zum Thema Factfulness. Und vor allen Dingen um die dann folgende Vorstellung von den 10 menschlichen Instinkten, die unsere Wahrnehmung verzerren. Und es geht natürlich darum zu erkennen, wie wir besser mit solchen Wahrnehmungsfehlern umgehen können, um die Welt besser begreifen zu können, so wie sie tatsächlich ist. Denn wir unterliegen vielen Instinkten, wie zum Beispiel dem Instinkt der Angst, dem Instinkt der Dringlichkeit, des Schicksals, der Verallgemeinerung. Und da verstecken sich einfach ein paar Stolperfallen drin. Und ich werde solch eine Stolperfalle, solch einen Instinkt mal in meinem Learning Nummer 2 später auch als Beispiel aufgreifen. Mein Learning Nummer 1 versteht sich eher als ein übergeordnetes Learning, welches, ich sag mal, mein bleibendes Gesamtgefühl beschreiben soll. Ich möchte aber die Bezeichnung des Learnings selbst jetzt noch nicht preisgeben, weil ich die damit verknüpfte Pointe jetzt einfach nicht vorwegnehmen möchte. Aber damit werde ich gleich einsteigen. Dann werde ich ein bisschen sprechen über einen Instinkt, in diesem Fall über den Instinkt der Schuldzuweisung, und möchte dann in meinem Learning Nummer 3 schließen mit einer kleinen Ode an die innere Haltung. Und damit, genug der einleitenden Worte, springe ich mal hinein in mein Learning Nummer 1, dessen Namen ich dir noch nicht ganz jetzt vorab verraten möchte, einfach um ein bisschen den Aha-Effekt vielleicht auch bei dir wecken zu können. Und ich habe bereits erwähnt, dass es in diesem Buch insgesamt natürlich sehr stark um Statistiken geht, die unsere Welt betreffen, unseren Status quo in dieser Welt. Und das sind insgesamt 13, ich sag mal, Quizfragen mit jeweils drei möglichen Antworten. Und ich habe mir mal erlaubt, 4 Fragen rauszusuchen, um deren gedankliche Beantwortung ich dich jetzt bitte. Das heißt, ich lese dir 3 Fragen vor mit den 4 Fragen, mit den 3 entsprechenden Antwortmöglichkeiten und bitte dich dann mal im Kopf zu beantworten, wie du diese Frage beantworten würdest, wie du da die Welt einschätzt. Und ich beginne auf Seite 14 mit Frage Nummer 1 für dich. Wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt heute weltweit? A. 50 Jahre, B. 60 Jahre oder C. 70 Jahre. Wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt heute weltweit? 50, 60 oder 70 Jahre? Ich löse erst am Ende auf, das heißt, ich schließe direkt mal die weiteren 3 Fragen an. Nächste Frage. Wie viele der einjährigen Kinder auf der Welt sind gegen irgendwelche Krankheiten geimpft? 20%, 50% oder 80%? Frage Nummer 3. Weltweit haben 30-jährige Männer durchschnittlich 10 Jahre lang eine Schule besucht. Wie viele Jahre haben gleichaltrige Frauen die Schule besucht? A. 9 Jahre, B. 6 Jahre oder C. 3 Jahre. Und 4. und letzte Frage. Wie viele Menschen auf der Welt haben ein gewisses Maß an Zugang zu Elektrizität? A. 20%, B. 50% oder C. 80%. So, ich hoffe, du hast deine Antworten eingeloggt und ich gehe die Frage nochmal durch und nenne dir entsprechend die richtigen Antworten. Wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt heute weltweit? 50, 60 oder 70 Jahre? Die korrekte Antwort lautet 70 Jahre. Wie viele der einjährigen Kinder auf der Welt sind gegen irgendwelche Krankheiten geimpft? 20, 50 oder 80%? Die richtige Antwort lautet 80%. Weltweit haben 30-jährige Männer durchschnittlich 10 Jahre lang eine Schule besucht. Wie viele Jahre haben gleichaltrige Frauen die Schule besucht? 9, 6 oder 3 Jahre? Vielleicht magst du jetzt schon deine Antwort ein bisschen verändert haben. Denn auch hier ist die Antwort richtig, 9 Jahre. Und die letzte Frage, wie viele Menschen auf der Welt haben ein gewisses Maß an Zugang zu Elektrizität, 20, 50 oder 80%, ist auch richtig, 80%. Und vielleicht ist dir aufgefallen, zumindest wenn es dir so wie mir geht, dass die Antworten, die richtig sind, in der Regel besser sind, als wie man sie einschätzt. Also ich persönlich habe alle 4 Fragen falsch beantwortet. Meine persönliche Einschätzung war also immer etwas negativer, als die Realität ist. Und ich vermute, dass es dir ähnlich geht. Denn wenn es nach dem Autor geht, wirst du prozentual gesehen maximal eine Frage richtig beantwortet haben und damit bist du ehrlich gesagt in bester Gesellschaft. Ich habe dir jetzt 4 von 13 Fragen präsentiert und ich glaube, dass dann so mit der Präsentation der ersten 1-2 Antworten du schon vielleicht gemerkt hast, die Welt ist vielleicht doch etwas besser, als wir sie manchmal wahrnehmen. Und das ist so für mich eigentlich die Quintessenz auch dieses Buches, deswegen heißt mein Learning eigentlich auch, die Welt ist besser, als wir glauben. Und die Herausforderung ist, dass diese Einschätzung oder diese Fehleinschätzung zum Status quo der Welt jetzt nicht nur beruft auf vielleicht unsere Einschätzung, weil wir jetzt nur, durchschnittlich gebildete Mitteleuropäer sind. Nein, wir sind damit in bester Gesellschaft, denn diese Einschätzung wird geteilt von der gesamten Menschheit, vom gesamten Westen, könnte man sagen. Denn der Autor hat diese 13 Fragen zum Status quo der Welt 20.000, also anfangs erstmal 20.000 Studenten in Schweden gestellt, und es gab keinen, der alle 13 Fragen richtig beantwortet hat. Es gab, glaube ich, einen, der nur eine falsch hatte, und im Schnitt haben diese Studenten lediglich 3 bis 4 richtige Antworten gegeben, also ungefähr 25% der Fragen richtig eingeschätzt. Und der Autor leitet daraus ab, am Ende, dass die Beantwortung dieser Fragen mit 25% irgendwie dürftiger ist, als wie sie vielleicht ein Schimpanse beantworten würde. Denn bei 3 Auswahlmöglichkeiten im Bereich der Antworten könnte man davon ausgehen, wenn ein Schimpanse Fragen beantwortet, Gesetz der großen Zahl, wenn man das oft genug macht, wird sehr wahrscheinlich da ca. 1/3 der Antworten des Schimpansen richtig sein. Und wir Menschen werden trotz der Möglichkeit des Nachdenkens da, wir schneiden im Schnitt dabei also schlechter ab mit nur ca. 25% richtigen Antworten. Und jetzt könnte man ja sagen, vielleicht war die Zielgruppe in Schweden ein bisschen irgendwie, vielleicht waren die alle zufälligerweise blöd. Nee, diese 13 Fragen wurden dann auch international wiederholt, und man hat festgestellt, dass eigentlich völlig egal, wo man diese Fragen stellt, das Weltbild scheint insgesamt doch recht verschoben. Ja, also auch die Teilnehmer auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos und auch die Teilnehmer bei diesem Nobelpreisträgertreffen wurden befragt und schneiden im Schnitt sogar noch schlechter ab als der Durchschnitt. Also irgendwie ist das doch schon relativ skurril, wenn man davon ausgeht, dass zum Beispiel in Davos natürlich irgendwie die großen, wichtigen Entscheidungsträger der Welt zusammenkommen und die aber überhaupt gar nicht so wirklich wissen, was in dieser Welt abgeht. Und das war so ein bisschen die Lebensaufgabe, die halt Hans Rosling sich da vorgenommen hat, diese Unwissenheit aufzuklären. Und ja, dementsprechend habe ich auch dieses Learning genannt, eigentlich die Welt ist besser, als wir glauben. Das war für mich zumindest eine ganz, ganz entscheidende, wichtige Erkenntnis. Und das ändert natürlich nichts daran, dass wir trotzdem noch viele Katastrophen, Konflikte, Kriege und so weiter auf dieser Welt haben, die natürlich auch unsere Aufmerksamkeit bedürfen. Aber wir dürfen halt auch trotzdem nicht parallel vergessen, darauf hinzuweisen, dass das Leben und die Lebensqualität weltweit und vor allen Dingen tatsächlich auch in Asien und Afrika seit Ende des Zweiten Weltkrieges eklatant gestiegen ist. Ja, und dass halt auch unser Bild von dem, wie die Welt aussieht, was wir als Entwicklungsländer bezeichnen, einfach nicht korrekt ist. Ne? Der Autor geht zum Beispiel darauf ein, dass der Begriff des Entwicklungslandes überhaupt nicht zutreffend ist. Das ist, ne, damit schürt man zum Beispiel den Instinkt der Kluft. Ja, man hat irgendwie immer den goldenen Westen und dann irgendwie den Rest. Das ist aber völlig falsch. Es bietet sich eigentlich an, auch die Verteilung von Geld zum Beispiel ganz anders zu clustern als jetzt arm und reich. Ich will gar nicht zu weit ausufern, aber wir unterliegen einfach sehr, sehr vielen natürlichen Instinkten, wenn es darum geht, Informationen und Statistiken zu konsumieren. Na, da haben wir jetzt zum Beispiel Instinkt der Kluft und auch der Angst. Das sind natürlich alles Instinkte, die auch medial betrieben und getriggert werden. Es gibt aber auch Instinkte, wie zum Beispiel den Instinkt der geraden Linie, also unsere Vorstellung, falsche Vorstellung, dass eine lineare Steigung auch in der Zukunft linear bleibt. Das ist eigentlich auch letztendlich ein Trugschluss. Oder auch der Instinkt der Schuldzuweisung ist etwas, womit es wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal etwas einfach machen, um die Welt zu erklären. Und um dieses Beispiel ein bisschen anzufüttern oder auszuweiten, möchte ich direkt mal überleiten zu meinem zweiten Learning, nämlich zum Instinkt der Schuldzuweisung am Beispiel der Flüchtlingskrise 2015. Denn da steht im Buch geschrieben auf Seite 256 wie folgt. Im Jahr 2015 ertranken 4.000 Flüchtlinge beim Versuch, Europa in Schlauchbooten zu erreichen. Bilder von Kinderleichen, die an die Strände von Urlaubsparadiesen gespült wurden, erregten Entsetzen und Mitleid. Was für eine Tragödie. Wir, die wir behaglich auf Stufe 4 in Europa oder sonst wo leben, also ich sag mal eher am oberen Ende des Wohlstandes, wir fragen uns, wie konnte so etwas geschehen? Wer ist schuld an dieser Misere? Und schnell war uns klar, die Schurken sind die Grausamen und Habgierigen, nämlich die Schleuser, die verzweifelten Familien 1000 Euro pro Person für einen Platz in ihren aufblasbaren Todesfallen abknöpften. Mehr Gedanken machten wir uns nicht und ließen unser Gewissen von Bildern beruhigen, die europäische Rettungsschiffe zeigten, die Menschen auf der aufgewühlten See oder aus der aufgewühlten See zogen. Doch warum sind die Flüchtlinge nicht bequem im Flugzeug oder auf Fähren nach Europa gereist, sondern auf dem Landweg nach Libyen oder in die Türkei und dann unter Lebensgefahr in diesen schrubbligen Gummibooten? Großes Fragezeichen. Schließlich haben doch alle EU-Mitgliedstaaten die Genfer Konvention unterzeichnet und es war klar, dass Flüchtlinge aus dem kriegsgebeutelten Syrien deshalb auch dazu berechtigt sein würden, Asyl zu beantragen. Wenn ich, also der Autor, Journalisten, Freunden oder Leuten, die sich um die Aufnahme von Asylsuchenden kümmerten, diese Frage stellte, bekam ich selbst von den klügsten und wohlwollendsten von ihnen äußerst merkwürdige Antworten. Vielleicht konnten sie sich ja den Flug nicht leisten. Aber wir wissen ja auch, dass die Flüchtlinge 1000 Euro pro Platz in einem Schlauchboot bezahlten. Ich schaute im Internet nach und sah, dass es jede Menge Tickets für Flüge aus der Türkei nach Schweden oder aus Libyen nach London für weniger als 50 Euro gab. Ja gut, vielleicht schafften sie es ja nicht zum Flughafen. Ja, das stimmt auch nicht. Viele von ihnen waren bereits in der Türkei oder im Libanon und hätten kein Problem gehabt, zum Flughafen zu gelangen. Ein Flugticket hätten sie sich leisten können und freie Plätze hätte es auch gegeben. Aber am Abfertigungsschalter wurden sie nicht durchgelassen. Warum? Wegen einer Richtlinie des Europäischen Rats aus dem Jahr 2001, die den Mitgliedstaaten vorschreibt, was gegen illegale Einwanderung zu tun ist. In dieser Richtlinie steht, dass jede Flug- oder Fährgesellschaft, die eine Person ohne ordnungsgemäße Papiere nach Europa bringt, für alle Kosten zur Rückführung dieser Person in ihr Herkunftsland aufkommen muss. Selbstverständlich steht in dieser Richtlinie auch, dass sie nicht für Flüchtlinge gilt, die nach Europa kommen wollen und sich dazu auf ihr Asylrecht gemäß der Genfer Konvention berufen können, sondern diese Regeln gelten natürlich nur für illegale Einwanderer. Aber dieser Anspruch ist bedeutungslos. Denn wie soll der Angestellte am Abfertigungsschalter einer Fluglinie innerhalb von 45 Sekunden herausfinden, ob jemand ein Flüchtling im Sinne der Genfer Konvention ist oder nicht? Das ist schlichtweg unmöglich. Dafür braucht die Botschaft ja schon mindestens 8 Monate. So hat die vernünftig klingende Richtlinie in der Praxis den Effekt, dass gewerbliche Fluglinien einfach niemanden ohne Visum an Bord lassen. Und ein Visum zu bekommen ist quasi unmöglich, weil die europäische Botschaft in der Türkei oder auch in Libyen gar nicht die Ressource hat, um diese Anträge zu bearbeiten. Syrischen Flüchtlingen, die theoretisch das Recht haben, gemäß der Genfer Konvention nach Europa zu kommen, ist es in der Praxis also überhaupt nicht möglich, das Flugzeug zu nehmen, sodass ihnen nur noch der Weg über das Meer bleibt. Aber warum müssen sie dann eigentlich auf solche schrecklichen kleinen Boote zurückgreifen? Auch dahinter steckt die EU-Politik, denn die Boote werden bei ihrer Ankunft konfisziert. So kann ein Boot auch nur für eine Reise benutzt werden. Selbst wenn sie wollten, könnten es sich die Schleuser nicht leisten, die Flüchtlinge in sicheren Schiffen zu transportieren, wie es 1943 praktiziert wurde, als innerhalb weniger Tage 7.220 jüdische Flüchtlinge in sicheren Fischerbooten von Dänemark nach Schweden gebracht wurden. Unsere europäischen Regierungen nehmen für sich in Anspruch, die Genfer Konvention zu respektieren, nach der Flüchtlinge aus von Kriegshandlungen schlimm heimgesuchten Ländern berechtigt sind, Asyl zu beantragen und zu bekommen. Doch die Einwanderungspolitik macht aus diesem Anspruch in der Praxis eine Farce und erzeugt gerade dieses Transportgeschäft, in dem die Schleuser agieren. Da gibt es überhaupt keine Geheimnisse, im Gegenteil, man muss schon etwas benebelt oder blockiert sein, um das nicht zu sehen. Wir haben einen Instinkt, der uns jemanden suchen lässt, dem man die Schuld geben kann. Doch wir schauen dabei selten in den Spiegel. Meiner Meinung nach scheuen kluge und nette Menschen häufig vor der schrecklichen und schuldzuweisenden Schlussfolgerung zurück, dass unsere eigene Einwanderungspolitik verantwortlich dafür ist, wenn Flüchtlinge im Meer den Tod finden. Und ja, beim Lesen selbst ist mir wieder aufgefallen, ja, es ist natürlich eine lange Textpassage und die Dramatik dieser Flüchtlingsbewegung ist natürlich ja unverändert riesig, auch heute ja immer noch irgendwie aktuell. Aber ich persönlich war beim Lesen dieser Textpassage schon auch ein wenig schockiert von der Ursachen- und Sachlage und fühlte mich persönlich auch ertappt, dass ich mich eigentlich nie so wirklich mit der Thematik beschäftigt habe und mir nie die Mühe gemacht habe, Hintergründe irgendwie zu erschließen. Und ja, auch ich kann mich daran erinnern, das ein oder andere Mal gedacht zu haben, meine Güte, diese bösen, bösen Schleuser. Ja, aber wir haben ja gerade gehört, dass die Kernursache eigentlich in der Bürokratie und in den Regeln der EU-Politik steckt. Und ja, das war mir vorab auf jeden Fall nicht bewusst und soll ein Beispiel sein, halt für diesen Instinkt der Schuldzuweisung. Denn wem ich die Schuld gebe, dem gebe ich auch in irgendeiner Art und Weise die Verantwortung. Und in dem Moment, wenn ich zum Beispiel so einen Schleuser als Schuldigen sehe, dann macht es sich vielleicht auch für mich ein bisschen einfacher, die gesamte Situation zu ertragen. Aber ich darf mich selber daran erinnern und hinterfragen, mache ich es mir vielleicht mit so einer Schuldzuweisung nicht einfach nur einfach? Und für mich war das nochmal ein Reminder, ein Appell, meine Meinung und das, was ich höre und auch das, was ich glaube, kritischer zu hinterfragen. Ja, vielleicht glaube ich ja nur einige Dinge, damit ich mich nicht weiter damit auseinandersetzen muss und damit es mir einfach leichter fällt. Und generell gilt ja sowieso, glaube nicht alles, was du denkst. Und auch das, ja, fiel mir in diesem Zusammenhang nochmal ein und ich fühlte mich ertappt. Und das sollte jetzt ein Beispiel sein für, ja, diese 10 Instinkte, die der Autor aufgreift, um halt auch zu erklären, warum uns manchmal der tatsächlich reale Blick auf den Status quo der Welt so schwerfällt. Und ich habe jetzt ja gerade geschlossen mit dem Satz, glaube nicht alles, was du denkst. Das ist eigentlich eine ganz schöne, charmante Überleitung zu meinem dritten Learning, welches sich findet relativ stark am Ende des Buches, so ein bisschen im Epilog, also zumindest im Abschlusskapitel des Buches. Und da geht es um Factfulness im Alltag. Und Factfulness ist ja auch der Name des Buches. Und ich würde Factfulness jetzt definieren als Fähigkeit, bewusst und auch in einer gewissen Art und Weise behutsam mit Fakten umzugehen, um diese auch korrekt einordnen zu können und halt nicht den eigenen Instinkten auf den Leim zu gehen. Und der Autor, der appelliert nochmal ein bisschen auch an das Bildungssystem, an die schulische Bildung und möchte hier eine kleine Textpassage vorlesen, die ich getauft habe auf den Namen Ode an die innere bzw. Ode an die geistige Haltung. Und da steht auf Seite 300 wie folgt. Und am wichtigsten ist, wir sollten unseren Kindern Bescheidenheit und Wissbegierde beibringen. Bescheiden zu sein heißt, zu begreifen, wie sehr es die Instinkte den Menschen erschweren können, die Fakten richtig zu erkennen und richtig zu verstehen. Es bedeutet, eine realistische Vorstellung vom eigenen Wissen zu haben. Es bedeutet, mit Freude sagen zu können, ich weiß es nicht. Es bedeutet auch, dass man, wenn man sich eine Meinung gebildet hat, bereit ist, diese zu ändern, wenn sich neue Tatsachen ergeben. Es ist sehr entspannend, bescheiden zu sein, denn das heißt, dass man sich nicht länger dem Druck aussetzt, zu allem eine Meinung haben zu müssen. Und dass man sich von dem Gedanken löst, man müsse die eigenen Ansichten jederzeit verteidigen. Neugierig zu sein heißt, aufgeschlossen zu sein für neue Informationen und sich aktiv darum zu bemühen. Es bedeutet, auch Fakten anzuerkennen, die nicht in die eigene Weltsicht passen und ihre Bedeutung zu verstehen zu versuchen. Es heißt zuzulassen, dass die eigenen Fehler Neugier statt Beschämung hervorrufen. Wie um alles in der Welt konnte ich diese Sache derart falsch einschätzen? Was kann ich aus meinem Fehler lernen? Diese Leute sind auch nicht dumm. Warum also probieren sie es mit dieser Lösung? Es ist sehr aufregend, neugierig zu sein, denn das bedeutet, dass man immer wieder etwas Neues entdecken kann. Und ich habe dieses Buch ja gerade auch gelesen unter dem Eindruck der anstehenden Bundestagswahl hier in Deutschland. Und ich fand ja gerade mit dieser Perspektive und dem ja gerade stattfindenden Wahlkampf und den öffentlichen Debatten und auch den öffentlichen Diskussionen, fand ich es irgendwie schön, auch nochmal ja diese Begriffe von Bescheidenheit und Neugier nochmal aufzugreifen. Der Autor spricht ja im ersten Schritt hier über Kinder. Am Ende ist es ja auch wieder nur eine charmante Drittumlagerung, um zu sagen, hey, natürlich können wir uns auch an die eigene Nase fassen. Und ich habe mir aus dieser Textstelle rausgezogen, ich muss nicht alles wissen. Ich muss auch nicht zu allem eine Meinung haben. Ich darf offen sein, ich darf offen bleiben. Ich darf mich daran erinnern, dass ich nichts weiß. Und ich darf meine Meinung auch ändern. Und ich finde diese Erinnerungen und diese Aussagen sehr kraftvoll, weil ich irgendwie schon das Gefühl habe, dass wir generell eine eher negative gesellschaftliche Entwicklung haben mit Blick auf unterschiedliche Meinungen. Und ich habe das ja die Wahrnehmung, dass es uns immer schwerer fällt, andere Meinungen anzunehmen bzw. zu respektieren. Und da muss ich auch denken an das Konzept der Zweinigung von Vera Birkenbiel, was ja so ein Gegenkonzept ist zum Thema der Einigung. Ja, wir müssen uns nicht einigen. Wir müssen bei einer Diskussion nicht am Ende rausgehen und sagen, jawohl, wir einigen uns auf irgendwie jetzt eine gemeinsame Schnittmenge. Es ist auch okay, zwei ja, gegenläufige Meinungen einfach mal im Raum stehen zu lassen, aber trotzdem den anderen jetzt nicht irgendwie abwertend zu behandeln. Und ist für mich auch ja nochmal der Appell und auch die Erinnerung daran, Andersartigkeit ist nicht Bösartigkeit. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir alle wieder uns ein bisschen üben im Respekt gegenüber anderen Meinungen oder Meinungen, die halt nicht der eigenen Meinung entsprechen und ja trotzdem halt wertschätzend zu bleiben dem Menschen gegenüber. Es ist auch in Ordnung, wenn wir uns auch mal zweinigen. Und ja, mit diesem finalen pathetischen Appell möchte ich mein Learning Nummer 3 und auch diese Episode so langsam schließen. Und bevor ich meine drei Learnings nochmal zusammenfasse, darf ich dich nochmal daran erinnern, nur für den Fall, dass du bis hierhin etwas gelernt haben solltest oder ich dich zum Nachdenken anregen konnte, dann freue ich mich natürlich sehr über deine positive Resonanz in Form einer positiven Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn du Lust hast, mit mir in Verbindung zu treten oder Ratschläge für mich hast, was ich noch besser machen kann, dann gibt es zumindest hier auf Spotify auch die Möglichkeit der Kommentarfunktion. Und somit fasse ich zusammen meine persönlichen Top 3 Learnings aus dem Buch Factfulness von Hans Rosling wie folgt. Learning Nummer 1. Die Welt ist besser, als wir glauben oder wie wir es halt vor 20, 25, 30 Jahren in der Schule gelernt haben. Beispiele: 80% der Menschen weltweit haben Zugang zu Elektrizität. 80% aller einjährigen Kinder weltweit haben eine Impfung gegen irgendeine Krankheit. Und die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt heute weltweit beträgt 70 Jahre. Und falls dich diese Fakten gerade überraschen, dann bist du in allerbester Gesellschaft. Ja, man kann sagen, dass ca. 75% unserer Vorstellung, wie die Welt ist, eigentlich gar nicht der Wahrheit entspricht, sondern dass die Welt eigentlich viel, viel besser ist, als wir glauben. Das ändert nichts daran, dass auch immer noch viel Blödsinn und Elend auf der Welt passiert, aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass die generelle Entwicklung in den letzten 70, 80, 90 Jahren sensationell war und dass wir nicht unseren Instinkten auflaufen sollten, die halt unsere Wahrnehmung von Zahlen irgendwie in die Irre führen. Und ich habe in meinem Learning Nummer 2 einen dieser irreführenden Instinkte mal am Beispiel der Flüchtlingskrise vorgestellt, den Instinkt der Schuldzuweisung. Wenn du dir kurz die Frage stellst, wer ist denn eigentlich schuld? 2015 an diesen Bildern von Menschen, die im Mittelmeer ertrinken oder dramatisch gerettet werden mussten, die in Urlaubsparadiesen an die Strände gespült wurden. Ja, also für mich waren auf jeden Fall die bösen, bösen Schleuser relativ schnell ein gefundener Schuldiger. Und in meinem Learning habe ich ja auch die Frage und die Informationen geteilt, wie kommt es denn eigentlich zu diesen Bildern? Sind wirklich die bösen Schleuser schuld? Oder warum kaufen sich Menschen, die 1.000 Euro für so ein Gummiboot ausgeben, kaufen sie sich nicht einfach ein Ticket für einen Flug oder einen Bus oder die Bahn oder wie auch immer? Und in der Ursachenforschung kann man dann irgendwann auf den Punkt kommen, dass vielleicht auch die Regelungen der EU und deren Umsetzung dazu führt, dass wir den Finger vielleicht nicht auf die Schleuser zeigen sollten, sondern vielleicht auch den Finger auf uns selbst richten können. Und dieser Instinkt des Schuldigen, kann manchmal dazu führen, dass es einem einfach ein bisschen leichter fällt, die Verantwortung von einem selbst zu ziehen, zu übertragen auf jemand anderen. Und das könnte eine Ursache dafür sein, dass wir einige Dinge einfach missinterpretieren, falsch wahrnehmen oder wir halt nicht die Welt tatsächlich so sehen, wie sie ist. Und glaube nicht alles, was du liest, glaube nicht alles, was du siehst und glaube vor allen Dingen nicht alles, das, was du denkst. Und das war auch dann die Überleitung zu meinem dritten Learning, in dem ich eine Ode geteilt habe an die innere, an die geistige Haltung, die dann nämlich sagt, bleib bescheiden, bleib neugierig. Und dahinter versteckt sich der Appell oder die Aussage, die Erkenntnis, ich muss nicht alles wissen, ich muss nicht zu allem eine Meinung haben, ich darf offen sein und bleiben, ich darf mich daran erinnern, dass ich nichts weiß und ich darf meine Meinung auch ändern, insbesondere in meines Erachtens nach der heutigen mangelnden Diskursfähigkeit würde ich mir schon wünschen, dass wir uns immer mal daran erinnern dürfen, dass Andersartigkeit nicht gleich Bösartigkeit ist, dass es in Ordnung ist, wenn Menschen anderer Meinung sind als die eigene und dass das aber trotzdem nichts daran ändert, dass auch dieser Mensch, dem er gegenüber sitzt, vielleicht den Wunsch und das Bedürfnis hat, gesehen und gewertschätzt zu werden. Ja, jetzt bin ich auch in meinen Top 3 am Ende wieder pathetisch geworden. Dementsprechend möchte ich auch pathetisch diese Episode schließen. Ich wollte eigentlich teilen mein Lieblingsausspruch von Mahatma Gandhi, was auch so ein gewisser Leitspruch für mich persönlich geworden ist in den letzten Jahren. Und da ist mir aufgefallen, dass der Leitspruch, wie ich ihn die ganze Zeit auch propagiere und teile, gar nicht dem Wording von Mahatma Gandhi entspricht. Deswegen möchte ich mal den ursprünglichen Wortlaut von Mahatma Gandhi abschließend teilen, der da lautet: Ich, Mahatma Gandhi, ich bin der Wahrheit verpflichtet, wie ich sie jeden Tag erkenne und nicht der Beständigkeit. Ich bin der Wahrheit verpflichtet, wie ich sie jeden Tag erkenne und nicht der Beständigkeit. Das ist das, was Mahatma Gandhi sagt. Das, was ich dann irgendwann mal daraus gemacht habe, etwas gekürzt, lautet: Ich, Martin Trositz in diesem Fall, ich bin der Wahrheit des Augenblicks verpflichtet. Denn das war's schon, denn darin steckt natürlich auch irgendwie das Geschenk und die Möglichkeit, mit neuen Informationen in neuen Situationen neue Entscheidungen zu treffen. Einfach immer, nach dem, was sich in dem jeweiligen Moment für sich oder für mich richtig anfühlt. In diesem Sinne danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und Wertschätzung in Form von Zeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch bei meiner nächsten Episode so ungefähr in 14 Tagen wieder mit am Schlüssel wärst. Bis dahin alles, alles Liebe, viel Leichtigkeit, Lebensfreude und bis zum nächsten Mal.